Gnade sei mit uns und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext ist die Lesung aus dem Alten Testament, die wir eben gehört haben. Der Herr segne sein Wort an uns alle. Wer predigt denn heute? Das ist der Mummer, der Amerikaner. Amerikaner bin ich, weil der italienische Forschungsreisende Amerigo oder Americus Vespucci auf die Idee kam, dass dieses Land, das Christoph Kolumbus entdeckt hatte, doch nicht Indien, also Süd- oder Südostasien war, sondern ein neues Land war. Wenn Kolumbus gewusst hätte, wo er war, dann wurden die Ureinwohner Amerikas nicht bis heute unangemessen als Indianer bezeichnet. Und der heutige Prediger wurde wahrscheinlich Mumme der Kolumbianer heißen. Wenn man nicht weiß, wo man ist bzw. nicht ist, wird alles verkehrt. Donnerwetter, der Herr ist an dieser Stadt und ich wusste es gar nicht. So sagt Jakob. Hier an dieser Stätte ist nichts anderes als Gottes Haus. Eine Art von Kolumbus haben wir doch in der Lesung aus dem Alten Testament uns heute dargestellt. Bis Jakob weiß, wo er ist, beziehungsweise nicht ist, wird alles verkehrt. Und seine Verkehrtheit kommt in dieser Geschichte zum Ausdruck durch das, was er mit dem Stein macht. Hier im 28. Kapitel des ersten Buch Mose ist Jakob auf der Flucht. Dieser jüngere Sohn Isaaks und Enkelsohn Abrahams hat schon das Erzgeburtsrecht seines Bruders Esau gekauft und den Erstgeburtssegen seines Vaters sozusagen geklaut. Und nun muss er vor der Mordlust seines Bruders fliehen. Und auf dem Weg von mehreren hundert Kilometern ist dieser der einzige Aufenthalt, von dem wir hören. Jakob kommt hier an einem unbekannten Ort in völliger Finsternis an. Und vielleicht hat er ein Schwert, das in seiner Hand vor ihm durch die Nacht liegen wird, aber er sucht doch einen Stein aus. Einen Stein, der er hinter seinem Kopf als Schutz setzen kann. Vollkommen allein, wahrscheinlich verloren und in Angst um sein Leben legt er sich zum Schlafen auf die Erde. Und in dieser Lage findet ihn Gott. Und nicht irgendeiner Gott, sondern Gott, der Gott seines Vaters Abrahams und Isaak. Und die Verheißungen, die er schon Abraham und Isaak gesprochen hatte, spricht er nun Jakobs zu. Das Land, Nachkommen wie der Staub auf Erden und für uns die allerwichtigste Verheißung, dass der Segen aller Völker durch seinen Nachkommen kommen wird. Denn von den Nachkommen Jakobs wird der Messias, Christus, kommen. Dieser Gott, der Herr, der den Zwischenraum zwischen Himmel und Erden überschreitet, welche Überschreitung hier mit der Leiter oder dieser Treppe gezeigt wird, dieser Gott bindet sich nun an Jakob. Siehe, ich bin mit dir, sagt er. Unerwartet, unerbeten, steht der Herr dem auf der Erde schlafenden Jakob auf der Erde bei. Vers 13 könnte doch besser übersetzt werden. Und der Herr stand Jakob oben oder bei. Nicht oben auf der Treppe oder der Leiter, sondern unten neben Jakob steht der Herr. Es ist eine wunderbare Geschichte. Die Erscheinung Gottes in einem Traum, Engel, die Verheißung göttlichen Beistands. Aber dann kommt dieser Stein immer wieder vor. Ich zitiere: Jakob nimmt den Stein, den er hinter seinem Haupt gelegt hat, und richtet ihn auf zum Steinmal, so eine Art von Steindenkmal, gießt Öl oben darauf und nennt die Stätte Bethel. Das ist Hebräisch für Haus Gottes. Es ist der Stein, der eine sehr große Wende zum Ausdruck bringt. Der Stein, den Jakob genommen hat, um sich zu schützen, um sein eigenes Leben an fremden, unbekannten Ort zu bewahren, dieser Stein wird nun zum Mal oder Denkmal, das diesen Ort als Gottes Haus markieren soll. Eine Wende, weil bisher ist Jakob immer ein Streber gewesen, ehrgeizig, ein Selbstverteidiger. Für sein Wohl und seine Zukunft hat er bisher selber gesorgt. Auf Biegen und Brechen hat er sein Erstgeburtsrecht und den vornehmsten Segen seines Vaters erworben. Sein Leben stand bisher sozusagen immer in seiner eigenen Hand. Der Jakob, der ist ein self-made man. Was er hat, das hat er von sich aus. Aber nun in dieser Nacht, allein am Ende seiner Kräfte, versucht dieser Mann bloß mit einem Stein seinen eigenen Kopf zu schützen. Mehr kann ich nicht, mehr kann er nicht. Und vielleicht noch zutreffender könnten wir sagen, er versucht mit diesem Stein seinen Hals zu retten. Auf diese Art und Weise, auf die Jakob bisher sein Leben geführt hat, kann Religion auch zu einem gewissen Punkt funktionieren. Gott wird angebetet, gelobt, geehrt. Ihm wird geopfert, ihm werden Altäre und vielleicht sogar ein Gotteshaus gebaut, wenn seine Anhänger entsprechend reich oder mächtig sind. Und so etwas wäre auch bei Jakob vorstellbar, wäre er nicht zu diesem Punkt auf diese Stelle gekommen. Der Stein, den Jakob am Ende seiner Kräfte zur Selbstbewahrung verwenden wollte, wird nun Zeugnis für ein Haus werden, das Gott selber gebaut hat, das Jakob nur nicht erkannt hat. Der Stein zeugt: Hier, dieser Ort, ist Gottes Haus. Es war schon hier, bevor ich ankam. Es ist schon hier, bevor du ankommst. Hier habe ich nichts gemacht. Diese Stätte war heilig, ohne dass ich sie geheiligt habe. Ich sah hier nichts. Ich habe Gott nicht angerufen. Habe seine Gegenwart weder erbeten, noch erwartet, noch erkannt. Hier bin ich gefunden. Hier bin ich erreicht und angesprochen. Auf diesem Ort bin ich gesegnet. Hier hat der Herr mir seine Verheißungen gegeben und sich zu meinem Gott gemacht. An einem Ort, den Jakob nicht bestimmt hat, zu einer Zeit, in der er nichts könnte und nichts erwartet hat, in einem Haus, das er nicht gebaut hat, findet sich Jakob von den Verheißungen des Herrn gefunden. Bethel, hier ist Gottes Haus, bezeugt der Stein. Diese Geschichte, es mag schön sein, aber wenn wir daran denken, dass ein bestimmter Stein einen bestimmten Ort als Gottes eigenes Haus markieren soll, ja, dann ist diese Geschichte uns und unseren heutigen Gedanken ja sogar unseren heutigen Frömmigkeit ziemlich fremd. Ich meine, wozu diese Steinmalte? Wirklich. Warum soll Jakob den Stein aufrichten? Mit dem Aufrichten eines schönen Denkmals an sich habe ich wirklich kein Problem. Aber dass Jakob dann den Stein salbt und die Stätte Haus Gottes nennt, wozu? Gott verspricht hier Jakob sein Mitsein, seinen Beistand, nicht? Ist Gott dann nicht viel mehr bei Jakob zu finden als hier an dieser Stätte? Ist sein Haus nicht viel mehr überall, wo Jakob ist, als an diesem bestimmten Ort? Hat Gott nicht seinen Sitz im Herz eines Menschen und nicht auf irgendeiner steinigen Stelle? Die Tatsache, dass Gottes Haus an einem bestimmten Ort gebunden sein kann, ist uns wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel. Sie ist religiöser Skandal, ein Stolperstein. Bis zu einem gewissen Punkt sind wir ziemlich zufrieden, eine Art Religion auszuüben, in der Gott angebetet, gelobt und geehrt wird. Und in dieser Religion gehen wir davon aus, dass Gott einfach mit uns ist. Und das passt zu uns Streber, uns Ehrgeizigen, dass wir es schaffen können, ihn anzubeten. Es gefällt uns, dass wir unseren Kindern einige Tischgebete beim Essen beibringen. Es tut uns gut, dass wir unser Leben nach göttlichen Gesetzen, auszurichten versuchen. Ja, und ab und zu, vielleicht einmal im Monat, heiligen wir einen bestimmten Ort, ein Gotteshaus im modernen Sinn, mit unserer Gegenwart. Aber ob wir Menschen an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, ob wir in Gottes Haus bei dem wöchentlichen Gottesdienst dabei sind, kann für unser religiöses Dasein mehr oder weniger egal sein. Unter dem Motto, Gottes Haus ist bei mir zu finden, funktioniert Religion bis zu einem gewissen Punkt. Ja, bis ich schwer krank werde. Oder bis erst einer, der mir nahe steht, krank wird. Bis meine Familie auseinanderbricht. Bis ich meine Ehe verfusche. Bis ich kein Zuhause mehr finden kann. Bis der Tod vor meiner Tür steht. Was mache ich, wenn ich Gott nicht mehr bei mir finden kann? Wo ist Gott, wenn nicht in meinem Herz? Dann steht der Stein Bethels ganz skandalös und ganz tröstend. Der Stein ist skandalös, weil er bezeugt, dass Gott sich an einen bestimmten Ort gebunden hat. Und genau deswegen ist dieser Stein tröstend. Der Stein bezeugt, dass Gott immer noch ein Haus hat, in dem er zu finden ist, gerade wenn ich ihn nicht in meinem Herz finden kann. Das ist das Wunderbare an dieser Geschichte. Im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, als Philippus Nathanael zu dem versprochenen Propheten aus Nazareth bringen wollte, fragte Nathanael, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Nazareth, auch skandalös, auch verkannt. Aber dieser Jesus aus Nazareth versprach Nathanael, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabsteigen über den Menschensohn. Himmel und Erde, Gott und Mensch werden in diesem bestimmten Mann von Nazareth verbunden. Gott will nicht mit uns Menschen einfach in irgendwelchem innerlichen, spiritualistischen Mitsein sein. Er will konkret mit uns sein, in seinem Sohn. Konkret im Fleisch, geboren in einer bestimmten Stadt, Bethlehem, zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Zeit des Kaisers Augustus, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jesus, der Sohn Marias, wird der Name Immanuel gegeben. Gott mit uns. Jesus Christus selbst ist die Leiter oder die Brücke, die den Zwischenraum zwischen Himmel und Erden überschreitet. Und dieser Jesus, der unsere gefährdete Stelle einnahm und ungeschützt am Kreuz hing, steht er in uns immer noch als fleischgewordener Gott bei. Er ist nicht bloß im Himmel. Er ist nicht bloß in unserem Herzen. Es ist nicht so, dass wir irgendwie eine Leiter nach Himmel schaffen oder Gott in unseren Herzen finden müssen. Bevor Jesus zum Himmel führt, stiftete er die Beichte, das Herrenmahl, die Taufe und die Predigt. Diese sind konkrete, bestimmte Gnadenmittel, durch die er noch leiblich handelt an bestimmter Stätte zu bestimmter Zeit. Und unfähige, sündige Menschen, die am Ende ihrer Kräfte sind, werden immer noch von ihm dadurch erreicht. Der tief gebeugte Beichtende, der kniende Abendmahlsgast, der stillsitzende Zuhörer. Jakob schläft sogar in unserer Geschichte. Und einige von uns haben auch ihre eigene Taufe schlafend erlebt. Und so ist es mit diesem Gott. Konkreter Ort, konkrete Zeit, konkreter Gott, der konkret mit uns Menschen handelt. Das trägt, das tröstet. Unsere kleinen, selbstgebauten Häuser, sie werden immer auseinanderbrechen. Aber der Stein Bethels steht noch fest. Gottes Haus bleibt und darin werden wir geschützt. Das ist unser Trost, der bis in die Tiefe unseres Herzens einwirkt, der uns trägt, wo auch immer wir sind. Wenn wir den Blick einmal heben, können wir auch erkennen, was für ein eine Tragekraft der Stein Bethels für Gemeinde und Kirche hat. Ich meine, wer sind wir eigentlich? Einige hundert Menschen hier in Stuttgart? Was ist die Selk? 40.000 Menschen unter 82 Millionen in diesem Land? Leute, wenn es darum gehe, dass wir Gott ein Haus schaffen sollten, dass wir immer mehr uns gleichgesinnte Menschen anziehen bzw. schaffen müssten, dann wurden alle möglichen Selbstbewahrungsmaßnahmen unternommen, um sozusagen dieses Geschäft über Wasser zu halten. Dann würden wir sozusagen immer einen Stein nach dem anderen suchen, mit dem wir unser kleines, selbstgeschaffenes Dasein schützen könnten. Aber dabei wurde verkannt, dass Gott sein eigenes Haus schafft. Durch die Beichte, durch die Predigt, durch das Abendmahl, durch die Taufe. Durch diese Gnadenmittel bestimmt Gott seine Stätte. Er baut sein eigenes Haus. Es ist schon vor uns gewesen und es wird auch nach uns da sein. Für Bethel können wir nicht die Verantwortung tragen. Bethel trägt die Verantwortung für uns. Gottes Haus trägt uns. Es trägt diese Gemeinde, es trägt unsere Kirche. Indem wir wissen, wo wir heute sind, wissen wir auch, wer wir sind. Es ist dieser bestimmte Ort. Dieser Ort ist entscheidend für den Weg, der vor uns steht, vor unserer Gemeinde und vor unserer gesamten Kirche. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.